Ja, heute geht es ums Thema Geld. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man, sagt ein deutsches Sprichwort. Und das werde ich heute brechen. Aber nicht als Erster. Paulus hat angefangen. Ich mache es ihm nur nach. Eine Emnet-Umfrage, repräsentativ, die Postbank in Auftrag gegeben hat. 2015 wurde das veröffentlicht, hat festgestellt, dass 64% der Deutschen Geld für ein Tabuthema halten. Das ist immerhin die Mehrheit. Geld ist also ein Tabu, über das man nicht spricht. Aber Gott sieht das in seinem Wort offensichtlich etwas anders, denn das Wort Gottes ist voll davon. An ganz vielen verschiedenen Stellen geht es um Geld. Paulus widmet hier seinem Herzensthema, nämlich der Sammlung von Spenden für die Gemeinde in Jerusalem, gleich zwei Kapitel im 2. Korintherbrief. Also die Kapitel hat er ja so nicht festgelegt, die kamen ja erst später dazu, aber es sind heute zwei Kapitel draus geworden. Jesus sagt sehr viel zum Thema Geld, auch an anderen Stellen in den Briefen finden wir Stellen zum Thema Geld und auch das Alte Testament behandelt dieses Thema durchaus an vielen Stellen und aus vielerlei Hinsicht und unterschiedlichen Perspektiven. Also ihr merkt schon, das bietet locker Stoff für ein ganzes Tagesseminar. Das will ich aber jetzt nicht machen, sondern erst einmal nur ein bisschen weitergehen in unserem 2. Korintherbrief, der uns ja schon eine ganze Weile begleitet. Ich werde sozusagen den Aufschlag machen, das Thema nicht erschöpfend behandeln und ich hoffe, dass Carsten dann den Ball aufnimmt und vielleicht sogar nochmal zurückspielt, sodass ich das dann nochmal wieder aufnehmen kann. Also machen wir erst einmal den Einstieg und zwar mit der Unterüberschrift ein biblisches Modell für Freigebigkeit. Und unser Text steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, die Verse 1 bis 15. Könnt ihr gerne mit aufschlagen und den Finger drin behalten. Ich habe zwar den Text auch einmal hier vorne, aber da blättern wir dann ja irgendwann weiter. Und es ist gut, den vor Augen zu haben. Ich habe ihn mir ausgedruckt. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt doch gerne mit aus. 2. Korinther, Kapitel 8, Verse 1 bis 15. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Beteiligung am Dienst für die Heiligen. Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen, sodass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Aber so wie ihr in allem überreich seid, im Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe, die von uns in euch geweckt ist, so sollt ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn das ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt, seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn die Bereitwilligkeit, wenn sie da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel dient, damit Gleichheit entsteht. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Es ist mir ein bisschen schwer gefallen, den Punkt zu finden, wo ich jetzt sozusagen einmal unterbreche. Also habe erst schon überlegt, ob ich nur bis Vers 8 einschließlich betrachten soll. Aber irgendwie geht der Gedankengang immer weiter und kommt dann auch im Kapitel 9 nochmal wieder zur Sprache. Insofern haben wir jetzt hier so einen ersten Überblick über das Thema und so einen ersten Gedankengang, den wir uns gemeinsam anschauen möchten. Zunächst geht es um das Vorbild in Mazedonien. Ist nicht immer so ganz einfach, wenn andere Leute als Vorbilder hingestellt werden. Dann heißt es, dann guck dir den mal an, der macht das richtig, so könntest du das auch machen. Aber Paulus macht hier einen interessanten, ganz ungewöhnlichen und völlig anderen Ansatz, als man das vielleicht erwarten würde. Gerühmt werden hier nämlich nicht die Mazedonier, sondern gerühmt wird Gott. Also in dem Vers 1 lesen wir zunächst einmal, dass in Mazedonien in besonderer Weise Gottes Gnade deutlich geworden ist. Gott hat also seine Gnade in besonderer Weise den Mazedoniern gegeben. Und das ist ganz wichtig, ganz entscheidend, weil es uns sofort von Anfang an einen bestimmten Blickwinkel auf dieses ganze Thema gibt. Gott ist hier der Aktive, der aktiv Handelnde. Gott ist derjenige, der hier initiativ ist. Wie äußert sich diese Gnade? Die Formulierungen hier in der Elberfelder Übersetzung sind etwas kompliziert. Ich habe daher mal die Formulierung aus der neuen Genfer Übersetzung oder Übertragung, also einer Wiedergabe der biblischen Texte in unserer heutigen Sprache, aufgegriffen und als Erklärung sozusagen formuliert. Die Gnade Gottes äußert sich hier in unbeschreiblicher Freude trotz großer Bewährungsprobe. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben, ist die Elberfelder Übersetzung. Also unbeschreibliche Freude trotz großer Bedrängnis, trotz großer Bewährungsprobe und überaus reiche Freigebigkeit trotz bitterer Armut. In dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Ihre tiefe Armut hat sich als überreich erwiesen in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit im Geben. Überaus reiche Freigebigkeit trotz bitterster Armut. Die Menschen, die Christen in Mazedonien waren bereit, Opfer zu bringen. Also über die Grenzen des eigentlich Möglichen hinauszugehen, heißt es hier in Vers 3. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig. Also Paulus bezeugt das hier, das heißt, er hat es offensichtlich gesehen, mitbekommen, war dabei. Und weiter heißt es, aus eigenem Antrieb waren sie willig und baten uns mit vielem Zureden. Vers 4, sie fühlten sich außerdem eben nicht verpflichtet, sondern taten das freiwillig. Sie fühlten sich nicht unter Druck gesetzt, sondern sahen das Spenden als ein Privileg, als eine Möglichkeit und drängten sogar den Paulus und seine Mitarbeiter, doch auch wenn es eine Gabe über Vermögen ist, die trotzdem anzunehmen. Und interessant ist hier, dass Paulus dann später schreibt, im Kapitel 9, Vers 2, dass die Mazedonier gerade durch die Korinther motiviert worden waren. Also so schließt sich sozusagen der Kreis, dass die Mazedonier motiviert worden sind von den Korinthern und jetzt wiederum die Korinther motivieren zu einem guten Werk. Nun lesen wir im Römerbrief im Kapitel 15 ab Vers 25 folgendes. Dort heißt es: Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Denn es hat Mazedonien und Achaia, da liegt Korinth, es hat Mazedonien und Achaia wohlgefallen, einen Beitrag zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den Leiblichen zu dienen. Aha. Habe ich nicht gerade die Freiwilligkeit so betont? Wie passt das jetzt zusammen, wenn hier plötzlich in diesem Text von einer Verpflichtung die Rede ist? Wie freiwillig war das denn jetzt wirklich? Und waren die Mazedonier und die Korinther wirklich verpflichtet, die Geschwister in Jerusalem zu unterstützen, nachdem sie ja von ihnen profitiert hatten, indem sie das Evangelium erfahren haben? Ich denke, dieser Konflikt lässt sich am besten auflösen, wenn wir davon ausgehen, dass dem Grunde nach, also grundsätzlich, wir schon eine gewisse Verpflichtung haben, mit unserem Vermögen, mit unseren Finanzen, Gott und damit dem Leib Christi, nämlich den Geschwistern, zu dienen. Also grundsätzlich gilt das auf jeden Fall. Aber der Höhe nach, also wie viel geben wir eigentlich, das ist hier nirgendwo festgelegt und das war anders im Alten Testament. Im Alten Testament gab es den sogenannten Zehnten. Da machen wir einen kurzen Exkurs und schauen uns das einmal an. Hier kommen auch einige Bibelstellen vor, die möchte ich jetzt nicht alle nachschlagen. Könnt ihr euch, wenn ihr möchtet, gerne aufschreiben und selber nochmal nachlesen. Der Begriff Zehnter ist ja der zehnte Teil sozusagen, also ein Zehntel, ne, das sind 10 Hundertstel, entspricht 10%. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass es 10% von dem entsprechenden, worum es auch immer ging, damals gewesen ist. Als erstes gab es den Zehnten als einmalige Abgabe und er taucht auf bei Abraham, 1. Mose 14 lesen wir davon, und bei Jakob, 1. Mose 28. Abraham gibt nach einem Kriegszug von der Beute den Zehnten an Melchisedek. Und Jakob hat eine Vision und danach stellt er fest, dass der Ort, an dem er übernachtet hat, das Haus Gottes ist, so nennt er das. Und er verspricht dann Gott, alles das, was er bekommt, zu verzehnten. Das war also vor dem Gesetz Moses. Dann kam irgendwann Mose und das Gesetz und es gab eine regelmäßige Abgabe im Gesetz, hier im Levitikus und im 4. Mose. Und zwar war diese Abgabe für die Leviten gedacht. Und damals war Israel ja eine Theokratie, also eine Nation, die keinen König hatte oder auch kein Parlament oder was auch immer, sondern die von Gott beherrscht worden ist. Und Gottes Ausführende waren die Leviten, die aus dem Stamm Levi kamen und kein Erbteil bekommen haben im Land Israel. Die hatten also nicht irgendeinen Bereich, wo sie Ackerbau und Viehzucht betreiben konnten, sondern sie sollten sich ganz um die Sache Gottes kümmern und dafür sollten sie mit dem Zehnten unterstützt werden. Der Zehnte war also für die Leviten gedacht, weil sie eben selber nichts erwirtschafteten, sondern sich um die Sache Gottes kümmerten. Dann gab es aber noch einen zweiten Zehnten, der ebenfalls regelmäßig zurückgelegt werden sollte, der musste aber nicht abgegeben werden. Davon lesen wir im 5. Mose 12. Es ging dabei um religiöse Feste. Die Israeliten sollten den Zehnten jedes Jahr zurücklegen, um Rücklagen zu haben, dann für die Pilgerreise nach Jerusalem zu den religiösen Festen. Das ist also keine Abgabe im eigentlichen Sinne, aber doch auch ein Zehnter, weil er eben 10% betrug. Und alle 3 Jahre sollte dieser Betrag dann im Tor, also sozusagen zu Hause, niedergelegt werden für die Armen und auch für die armen Leviten. Die waren da auch berücksichtigt, sodass, sodass es im Grunde 3 Zehnte eigentlich gab, oder beziehungsweise 2 Zehnte, und von dem einen gab es alle 3 Jahre eine Sonderregel, je nachdem, wie man das liest. Einige Leute interpretieren das auch als 3 unabhängige Zehnte, und je nachdem, ob man das für die religiösen Feste dann auch als Abgabe bezeichnet oder nicht, kommt man eben insgesamt nicht auf 10%, sondern eher auf 13,3 oder auf 23,3%, wenn man diese entsprechenden Jahresbeträge noch mit dazu nimmt. Das hat aber, und deswegen gehen wir auch auf die Stellen gar nicht so intensiv ein, keine Relevanz mehr heute für die Gemeinde. Im Neuen Testament gibt es überhaupt gar keine Hinweise darüber, dass das in irgendeiner Weise fortgesetzt werden soll. Die 10% kommen nirgendwo vor. Und wir sehen jetzt hier ja auch bei Paulus, in Mazedonien läuft das ganz anders. Es gibt also keine Möglichkeit, sich freizukaufen, keine Möglichkeit zu sagen, ich gebe mal meine 10%, dann bin ich aus dem Schneider, mit dem Rest des Geldes könnte ich dann machen, was ich will. Ist so nicht vorgesehen, sondern die Idee im neuen Bund, die hier auch durchleuchtet, ist eben eine ganz andere, nämlich die, dass wir uns ganz und gar mit Haut und Haaren und natürlich mit all unserem Besitz, auch mit all unserem Vermögen, Gott zur Verfügung stellen und ihm zur Verfügung stehen. Und nun können wir natürlich nicht das gesamte Vermögen irgendwo anders hin überweisen, dann muss die Familie hungern. Also dazu kommen wir gleich nochmal zurück. Die Mazedonier machen es hier vor und Paulus rühmt, dass sie über ihr Vermögen, also eigentlich über ihre Möglichkeiten, bereit waren, sich an der Unterstützung für die Christen in Jerusalem zu beteiligen. Aber in welcher Art und Weise geschah diese Spende? Wir lesen, dass sie im Vers 5, dass die Mazedonier zunächst einmal sich selbst Gott hingegeben haben. In Vers 5 heißt es, und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns durch Gottes Willen. Also die Mazedonier haben hier sozusagen die Hoffnung, die Paulus überhaupt nur zu hoffen gewagt hat, noch übertroffen, indem sie nämlich alles richtig gemacht haben, indem sie sich selbst zuallererst Gott zur Verfügung gestellt haben. Und dann im nächsten Schritt haben sie sich Paulus und den Mitarbeitern des Paulus zur Verfügung gestellt, um sie zu versorgen, sie zu unterstützen. Und in dieser Gesinnung waren sie auch bereit, diese Spende in dieser Art und Weise so zu geben. Also es ist nicht mit einem Anteil von 10% getan. Aus einer solchen Hingabe entstand eine Bereitwilligkeit, und zwar, jetzt kommen wir wieder zurück zu Vers 1, durch Gottes Gnade. An anderer Stelle haben wir schon viel darüber nachgedacht, dass Paulus übers Rühmen spricht und sagt, er will sich nicht seiner Taten oder seines Wesens oder was auch immer rühmen, sondern allein Gott will er sich rühmen und seiner Schwachheit. Und so ist es hier auch. Die Mazedonier rühmen sich hier nicht selbst und Paulus rühmt auch nicht die Mazedonier selbst, sondern durch Gottes Gnade haben sie hier eine Bereitwilligkeit entwickelt und die Bereitwilligkeit führt dazu, dass sie sich selbst Gott zuerst hingeben und dann auch den Aposteln. Und diese Hingabe, das lesen wir dann im Vers 6, die hat sogar Titus und Paulus motiviert, sodass wir Titus zugeredet haben, er möchte bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Also scheinbar hat Titus schon einmal bei den Korinthern davon gesprochen, dass Bedarf besteht in Jerusalem. Vor einem Jahr haben die schon angefangen zu sammeln. Kommen wir gleich nochmal darauf zurück in einem späteren Vers. Und nun wird Titus durch die Freigebigkeit in Mazedonien dazu ermuntert, auch nochmal bei den Korinthern nachzuhaken und das Werk, das er angefangen hat, eben fortzusetzen und zu vollenden. Vers 6. Und auf Gottes Gnade, da haben wir wieder den ersten Vers, auch bei den Korinthern zu hoffen. Paulus fasst das sehr schön zusammen im Römerbrief und formuliert da eigentlich auf beeindruckende Art und Weise, wie man dieses Prinzip darstellen könnte. Römer 12, die Verse 1 und 2. Dort schreibt er, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Da wird das noch einmal deutlich formuliert, wie diese Gesinnung eigentlich aussieht, die dann dazu geführt hat, dass die Mazedonier bereit waren, auch Geld zu geben für die Christen in Jerusalem. Vielleicht kann man sagen, der Umgang mit Geld ist in gewisser Weise so eine Art Barometer, eine Art Messer für den Stand des Glaubens. Johannes formuliert das im 1. Johannes 3 sehr prägnant, wenn er sagt, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist Jesus, ne? Und das überträgt er jetzt auf uns. Ich lese weiter, 1. Johannes 3, Vers 16. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Und mal ganz ehrlich, ich lebe hier doch wirklich im totalen Luxus. Und ich denke, das wird den meisten von uns so gehen. Ich hatte noch nie einen Tag, an dem ich nichts zu essen bekommen hatte. In meinem ganzen Leben musste ich noch nie hungern. Es war immer genug zu essen da. Ich hatte immer ein Obdach, Kleidung. Wir haben sogar ein Auto vor der Tür stehen. Ich kann zum Arzt gehen, ohne Angst haben zu müssen, vielleicht hinterher die Rechnung nicht bezahlen zu können. Und ich kann auch einen Arzt finden, den ich erreichen kann, sogar zu Fuß. Meine Kinder gehen auf eine christliche Privatschule. Auch das können wir finanzieren. Und außerdem ist die Gefahr gering, dass sich an diesem Wohlstand, den ich hier im Moment erleben darf, in näherer Zeit etwas ändert. Ist zwar nicht ausgeschlossen, aber zumindest sieht es doch im Moment so aus, dass das noch eine Weile so weit anhalten wird. Und viele Geschwister überall auf der Welt leiden bittere Not, haben nicht genug zu essen, werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens, sind zum Teil krank und können nicht behandelt werden, sind krank, können nicht arbeiten, können die Familie nicht versorgen und die Familie hungert. Wir lesen davon in den vielen Zuschriften, die wir auch zum Teil hier wieder vorstellen. Open Doors bewerben wir ja regelmäßig oder die Stimme der Märtyrer, die Otto häufig mitbringt. Da lesen wir Berichte von Menschen überall auf der Welt, die zum Herrn gehören und denen es nicht so gut geht. Und es ist eine großartige Möglichkeit, ein Privileg, aber in gewisser Weise auch eine Verpflichtung, diese Menschen zu unterstützen und aus unserem Überfluss heraus einen Ausgleich zu schaffen. Paulus nennt hier im Vers 9 den Herrn als Vorbild. Dort heißt es, Vers 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Da geht es ja nicht in erster Linie um Geld, sondern das ist jetzt übertragen. Also bei den Spenden spricht Paulus natürlich von Geld, aber bei unserem Herrn wurde er auf eine ganz andere Weise arm. Das ist beispielsweise im Philipperbrief beschrieben, in Kapitel 2. Philipper 2, die Verse 1 bis 8. Dort schreibt Paulus, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Das ist die Art und Weise, wie Jesus arm wurde. Er hat die Herrlichkeit, die er hatte beim Vater, verlassen und ist Mensch geworden auf dieser Erde. Hat als Zimmermann gearbeitet, als einfacher Mensch und sagt an einer Stelle, dass er anders als die Füchse und Vögel, die Füchse, die haben Höhlen, die Vögel, die haben Nester, dass er keinen Ort hat, wo er seinen Kopf hinlegt. Das war dann später in seinem Reisedienst. Und doch hatte er keinen Mangel, sondern er hatte viele Leute, die ihn versorgt haben. Mit Schlafplätzen, mit Essen, etliche, die ihm Gastfreundschaft angeboten haben an vielen Orten, wohin er kam. Aber er war bereit, Opfer zu bringen, letztlich sogar sein Leben zu lassen, obwohl er eigentlich unsterblich war, um unsere Sünde ans Kreuz zu tragen. Er war bereit, sich zu erniedrigen. Und dieses Prinzip, das taucht eigentlich immer wieder auf, freiwilliger Verzicht war das, was der Herr Jesus praktiziert hat, damit andere dadurch profitieren, und zwar nicht um Luxus zu haben bei diesen anderen, sondern nach Maßgabe des Ausgleichs, kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Und das lässt sich eben auch auf finanzielle Mittel übertragen. Ist aber nur ein Bereich, der gehört aber eben mit dazu. Und Paulus spricht jetzt hier in den Versen 10 bis 12 von verschiedenen Aspekten der Opferbereitschaft. Er schreibt hier, Vers 10, und ich gebe hierin eine Meinung ab, denn es ist euch nützlich, die ihr nicht allein das Tun, sondern auch das Wollen vorher angefangen habt seit vorigem Jahr. Nun aber vollendet auch das Tun, damit wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn die Bereitwilligkeit, wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat, und nicht nach dem, was sie nicht hat. Hier sind also vier verschiedene Aspekte der Opferbereitschaft erwähnt. Zunächst einmal die Planung oder Wollen, wie es hier bei Paulus heißt. Das Wollen war da. Es darf also durchaus geplant sein. Es muss nicht unbedingt spontan sein. Dann reicht aber natürlich ein guter Vorsatz letztlich nicht aus. Ein Sprichwort sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Entscheidend ist, dass das Planen sich dann auch in entsprechenden Taten zeigt. Haben wir eben schon bei Johannes gelesen. Lasst uns nicht lieben mit den Worten oder mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit, hieß es dort. Das greift Paulus hier genauso auf. Der dritte Aspekt ist die Kontinuität. Also hier ist die Rede davon, dass sie vorher angefangen haben im Vers 10, seit vorigem Jahr. Also auch das ist nicht nur ein Strohfeuer oder ein Einmalschuss, sondern hat eine Kontinuität. Und als viertes, entsprechend der Möglichkeiten. Das ist das, was Vers 11 am Ende und Vers 12 insbesondere noch einmal formuliert. Es geht nach den persönlichen Möglichkeiten, die neue Genfer Übersetzung formuliert. Ihr Wert, also der Wert einer Gabe, ihr Wert bemisst sich nicht nach dem, was der Geber besitzt. Ihr Wert bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Der Wert einer Gabe bemisst sich nach dem, was der Geber besitzt, nicht nach dem, was er nicht besitzt. Jesus hat sich einmal dem Tempel gegenüber hingesetzt und den Opferkasten beobachtet. Davon lesen wir in Markus Kapitel 12. Und ich lese ab 42. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein, das ist ein Quadrans, das sind nur ein paar Pfennige. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Das war lächerlich wenig, was sie da reingetan hat. Was kann man mit ein paar Cent schon anfangen? Also im Vergleich zu dem, was andere gespendet haben. Und ja, lass uns das vielleicht auf unsere Situation übertragen. Was hilft denn, wenn jemand im Monat vielleicht 1 Euro gibt für die Sache des Herrn, für die Gemeinde? Was kann man mit 1 Euro anfangen? Was macht 1 Euro mehr oder weniger denn schon aus? Aber darum geht es gerade gar nicht. Der Wert der Gabe wird eben nicht danach bemessen, was jemand nicht hat, sondern nach dem, was er hat. Dass er mit dem, was er hat, treu umgeht. Und da ist es auch nicht sinnvoll, jetzt einen Prozentwert festzulegen. Denn insbesondere die Menschen, die wenig haben, die können vielleicht nicht 10% von dem, was sie haben, abgeben. Die anderen, die viel haben und die Überfluss haben dürfen und die in dieser Lage sind, dass sie aus ihrem Überfluss auch abgeben und anderen helfen können, bei denen sind 10% vielleicht ein bisschen wenig. Vielleicht sollten die darüber nachdenken, ob ihr Überfluss nicht so groß ist, dass sie darüber hinausgehen können. Jesus hat eben andere Maßstäbe und das schreibt Paulus hier auch im Vers 12. Und dabei geht es eben gerade nicht darum, dass jetzt die Gemeinde in Jerusalem sich bereichert zu Lasten der Korinther, sondern es geht um einen Ausgleich. Also Verse 13 bis 15 ist davon die Rede. Denn das sage ich nicht, damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern nach Maßgabe der Gleichheit. In der jetzigen Zeit diene euer Überfluss dem Mangel jener, damit auch der Überfluss jener für euren Mangel dient, damit Gleichheit entsteht. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Hier greift Paulus eben dem Vorwurf vor, er würde sich ja nur um die jüdische Gemeinde in Jerusalem kümmern und nicht um die anderen. Haben wir verschiedentlich schon davon gelesen. Und er greift auch vor, das kommt später nochmal, dass die Korinther ja auch sagen können, er wollte sich nur persönlich bereichern. Also er sorgt dafür, dass auf jeden Fall mindestens zwei Brüder 4 Augen auf diese Geldübergabe haben, damit hinterher nicht irgendwelche üble Nachrede entsteht. Und es gibt leider auch heute immer noch unrühmliche Beispiele von Menschen, die angeblich im Namen Gottes Geld sammeln und es letzten Endes nur für sich selbst oder für eine kleine Elite haben wollen. Also das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder. Ich habe gruselige Spendenaufrufe von Fernsehpredigern aus den Vereinigten Staaten gesehen in jüngster Zeit. Die haben erst Corona weggebetet, das hat nicht funktioniert und dann wollten sie aber noch Geld haben, damit es vielleicht besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, also gibt es das heute immer noch. Und deswegen tut Paulus gut daran, hier darauf Acht zu geben und auch darauf hinzuweisen, dass es eben um einen Ausgleich geht. Keine Bereicherung auf Kosten anderer. In Vers 15 spielt Paulus auf das Volk Gottes in der Wüste an, als sie von Gott versorgt worden sind mit dem Manna, mit dem Brot, das aus dem Himmel kam. Das steht in 2. Mose 16, ab Vers 16. Dies ist das Wort, das der Herr geboten hat, sammelt davon, jeder nach dem Maß seines Essens. Einen Gomer je Kopf sollt ihr nehmen nach der Zahl eurer Seelen, jeder für die, die in seinem Zelt sind. Und die Söhne Israel machten es so und sammelten, der eine viel, der andere wenig. Als sie aber mit dem Gomer maßen, da hatte der, der viel gesammelt hatte, keinen Überschuss. Und wer wenig gesammelt hatte, der hatte keinen Mangel. Jeder hatte gesammelt nach dem Maß seines Essens. Und Mose sagte zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum Morgen, aber sie hörten nicht auf Mose, sondern einige ließen etwas davon bis zum Morgen übrig, da verfaulte es durch Würmer und stank. Da wurde Mose zornig über sie. Also wenn Paulus das jetzt hier anreißt, dann geht er natürlich davon aus, dass die Korinther das auch im Hinterkopf haben. Die kannten ja die Schrift genauso. Und dass sie daran denken, wie es damals war, als Gott sein Volk versorgt hat und als einige gesagt haben, wir wollen vielleicht mal gucken, ob sich das nicht doch horten lässt, das Zeug. Haben also was bis morgen übrig gelassen und es ist verfault und stank fürchterlich. Umso erstaunlicher ist es, dass es zu einer späteren Zeit dann in der Bundeslade einen Krug gegeben hat mit Manna, der da über Wochen und Monate gestanden hat und nicht verfault ist. Also scheinbar lässt sich das Zeug konservieren, aber eben nicht an dieser Stelle, wo jeder nur so viel sammeln sollte, wie er wirklich für sich selber braucht. Und ich denke, das ist auch eine gute Maßgabe, die wir übernehmen können für unseren Alltag. Es geht eben nicht darum, hier auf dieser Erde Reichtümer anzuhäufen oder irgendwelchen Luxus, sondern es geht darum, dass jeder versorgt ist mit dem, was er braucht. Jesus sagt dazu in Lukas 12, ab Vers 29, und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten. Einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was können wir daraus lernen? Wir kommen zum Ergebnis. Spenden ist ein Privileg. Für Christen gibt es keine Quote für das Spenden. Die Höhe der Spenden ist freiwillig und bemessen wird nach dem, was jeder hat. Der Herr sieht unser Herz an. Und wenn wir uns ganz Gott geben, dann kann er durch uns wirken, auch durch unsere Finanzen. Und es bleibt letztlich die Aufgabe, wenn wir das nicht sowieso regelmäßig machen, dass wir auch unsere Finanzen vor Gott ausbreiten im Gebet, dass wir das mit ihm durchgehen, dass wir das ihm vorlegen und ihm fragen, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Vermögen umgehen und welche Verantwortung wir haben und welche Möglichkeiten. Und dass wir uns ehrlich fragen, was wir wirklich brauchen und wo wir die Möglichkeit haben, einen Ausgleich zu schaffen, denen gegenüber, die Mangel haben und die nötig haben, dass sie Geld bekommen. Amen.